Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn der Predigt einmal zwei Verse lesen, und zwar diesmal aus dem zweiten Buch Chronik aus Kapitel 32. Parallelstelle zu der gelesenen ersten Lesung, 2. Chronik 32, und zwar die Verse 24 und 25. Zweites Buch Chronik 32, 24 und 25. Zu jener Zeit ward Hiskia todkrank. Da betete er zum Herrn, der redete mit ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Aber Hiskia vergalt die Wohltat nicht, die ihm widerfahren war, sondern sein Herz erhob sich. Da kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Liebe Gemeinde, im Vergleich zu der gelesenen ersten Schriftlesung an diesem heutigen Sonntag sind diese zwei Verse, vor allem der Vers 24, im Grunde ja eine kleine Zusammenfassung dessen, was wir im zweiten Buch Könige ausführlicher gelesen haben. Nun ist es einige Wochen vergangen, dass ich anknüpfe an die Predigtreihe über den König Hiskia. Und wer sich noch erinnern mag, in der letzten Predigt und in den Predigten davor haben wir Hiskia ja nun als den strahlenden König Judas kennengelernt, der auch in den Angriffen Sanheribs, als die Assyrer ihn bedrohten, seinen Blick stets auf Gott gerichtet hielt und sogar sein Volk stets auf die Pfade Gottes zurückführte. Es war ein Mann, der den Tempeldienst wieder einführte, Hiskia. Er hatte das Passafest wieder gefeiert. Und wir haben in den letzten Predigten noch einiges Gutes über Hiskia gehört. An diesem Tag, in diesen Versen, da hören wir auch einiges Negatives, einiges Schlechtes über diesen König. Aber bitte, bevor wir dieses positive Bild, das wir von Hiskia vielleicht bereits gewonnen haben, aufweichen, warten wir noch einen Moment. Hiskia war doch tatsächlich ein Mann des Segens, ein Mann des Glaubens für sein Volk. Er war ein großer Segen für sein Volk. Und selbst in seinen letzten Tagen, und das umfasst seine Krankheit und die Verlängerung seines Lebens um 15 Jahre, war er sicher noch um Längen vielen anderen Königen in Israel und Juda voraus. Denken wir nur an den König Ahab, seine schreckliche Frau Isabel oder wer auch immer uns hier einfällt. Obwohl wir auch festhalten müssen, dass in den letzten Tagen Hiskia seinen Sünden zum Opfer wurde. Aber dazu wollen wir später noch einmal mehr sagen. Zunächst einmal hatte Hiskia doch ein sehr einfaches Prinzip seines Glaubens. Und er handelte auch danach. Können wir uns noch erinnern, dass er immer wieder dem Volk einschärfte, den Blick auf Gott gerichtet zu halten. Er sagte sich und dem Volk immer wieder, alle Rettung in diesen Angriffen kommt nicht von dem König Hiskia, sondern von Gott allein. Egal welche Probleme da kommen, die Rettung ist bei Gott allein. Immer wieder hat er den Blick von den Problemen weg auf die Rettung bei Gott gelegt. Nun, wir finden dieses Prinzip an vielen Stellen in der Bibel. Vielleicht der meistzitierteste Vers dazu aus Philipper 4, wo Paulus uns ermahnt und sagt, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen, eure Probleme, eure Sorgen vor Gott kund werden. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Genau der gleiche Ton. Die Rettung kommt von Gott allein. Schaut auf ihn. Seht eure Sorgen im Licht Gottes. Hiskia hatte dieses Prinzip beherzigt. Er hat in den Angriffen, in den Provokationen, in allen Schmähungen standgehalten. Er hatte Gott auch nicht ins Handwerk gefuscht, wie es zum Beispiel andere taten. Zum Beispiel Saul, der einfach zu früh und eigenmächtig opferte, der all diesen eine eigene Idee anhängte. Oder Mose, der den Felsen schlug, weil er nun einmal wollte, dass es schneller geht. Von Hiskia lesen wir nichts Vergleichbares. Eigentlich können wir, wenn wir über Hiskia lesen, lange keinen Mangel an ihm entdecken. Hiskia ist vielmehr in seinem Leben und in allem, was wir lesen, ein sehr gutes, fast unbeflecktes Beispiel. Und wenn wir nach den Angriffen des Sanherib keine weiteren Verse über ihn hätten, die uns auch die letzten Tage seines Lebens zeigen, wir würden fast glauben, dass er nicht gesündigt hätte. Und was war sein Erfolgsgeheimnis? Noch einmal, im Grunde war sein Erfolgsgeheimnis Ohnmacht. König ohne Macht. König mit dem Blick auf Gott gerichtet. Und in der letzten Predigt hatte ich es bereits schon einmal gesagt. Wir hatten uns die Frage gestellt, funktioniert dieses Prinzip immer? Die Antwort war ja. Das Prinzip funktioniert immer. Da, wo wir keine Macht haben, da kommt die Rettung von Gott. Ja, es funktioniert immer. Und wir dürfen all dies auch nicht vergessen, wenn wir heute von einem Hiskia lesen, der am Ende seines Lebens an sich selbst scheiterte. Wenn wir die Ereignisse der damaligen Zeit richtig verstehen wollen und den vollen Überblick haben, dann müssen wir im Grunde 3 Kapitel parallel lesen. Zeitgründen können wir das hier in der Predigt so nicht tun, aber ich weise einmal darauf hin, das 2. Königebuch haben wir gelesen, Kapitel 20. Wir müssten dazu auch lesen Jesaja 38 und Kapitel 39 und aus dem 2. Buch Chronik hier diese Aussagen, die wir eingeleitet haben mit den Versen 24 und 25. Dieses Kapitel schließt mit Vers 33 und auch das erzählt uns die gleiche Geschichte auch über die letzten Tage des Hiskia. In jedem dieser Paralleltexte lesen wir im gewissen Sinne einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Hier in dem 2. Buch Chronik, da scheint es so, dass der Schwerpunkt ganz besonders auf dem Handeln Gottes und auf seiner Gnade an Hiskia liegt. In den anderen beiden Parallelstellen ist der Fokus und der Schwerpunkt etwas anders. Deshalb wird auch hier vieles kurz abgehandelt. Zum Beispiel dieser Vers 24, der wie eine Zusammenfassung wirkt. So einfach heißt, Gott tat eine Wundertat. Welche? Wie sah sie aus? Was tat er genau? Wir lesen es nicht hier. Schauen wir aber einmal zuerst auf das, was wir hier im 2. Buch Chronik lesen. Das Handeln Gottes und seine Gnade an Hiskia. In Vers 25 Wir haben es gelesen im zweiten Teil dieses Verses. Da heißt es, da kam der Zorn Gottes über Hiskia und über Juda und Jerusalem. Gott antwortet auf den Hochmut Hiskias, dass er zornig wurde, verärgert wurde darüber. Wir dürfen diesen Zorn Gottes nicht vergleichen mit der Art und Weise, wie wir zornig werden. Wir Menschen, geprägt von der Sünde, wir kennen eine Art von Zorn, die nicht heilig ist. Unser Zorn ist immer unheilig. Er ist immer durchtrieben von der Sünde. Der Zorn Gottes ist ein anderer Zorn. Er ist immer ein Zorn, der heilig ist. Der folgt seinem Wort, seinen Geboten, der sein Handeln offenbart zur Herrlichkeit Gottes. Unser Zorn ist etwas anderes. Also wenn hier Gott zornig wird, dann dürfen wir uns kein trotziges Kind oder keinen aufbrausenden Choleriker vorstellen, sondern einen Gerechten, der die Ungerechtigkeit sieht und daran zornig wird, der sich ärgert und aufhält daran, dass Hiskia hochmütig wurde. Gott handelt hier. Dann, wenn wir in Vers 26 lesen, und wir wollen jetzt einmal die Verse durchlesen, also einige davon, in Vers 26 heißt es, als aber Hiskia sich darüber demütigte, aha, wir sehen den Wandel, dass sein Herz sich erhoben hatte, er hat es erkannt, er hat auch erkannt, was er falsch gemacht hatte, er und die Einwohner von Jerusalem, sie hatten auch erkannt, dass er hochmütig wurde. Da kam der Zorn des Herrn nicht über sie, das heißt nicht über die Lebenden, solange Hiskia lebte. Auch hier sehen wir Gott wieder handeln. Hiskia und auch das ganze Volk mit ihm, Jerusalem steht hinter ihm, Juda steht hinter ihm, versteht und erkennt, dass es einen Grund gibt, sich zu demütigen. Man war in Arroganz und Überheblichkeit verfallen. Und wir müssen uns das ganz einfach so vorstellen. Wenn ein König etwas vorlebte, dann war es in der Regel nicht an dem Volk, dies anders zu tun. Wenn der König angab mit seinen Gütern, dann war es im Staat auch angesehen, dass die Bürger das Gleiche taten. Vielleicht nicht mit ihren Gütern, aber mit diesem tollen großen König Hiskia, der reich war, der angesehen war, der auf einmal politisches Ansehen genoss. Vorher kannten wir Juda als das Land der Nichte. Die Leute dort waren bedeutungslos, die Armee war klein, sie war schwach, die Waffen zweitklassig, die Könige schlecht ausgebildet, militärisch hatten sie nichts zu sagen. Und auf einmal waren sie reich. Schatzkammern waren voll. Sie waren angesehen. Da gab es doch was zum Loben. Und das Prinzip war in der Regel ganz einfach. Wenn der König dies vorlebte, dann wurde dies im Staat auch gelebt. Aber hier war es so, dass Hiskia verstand und sich demütigte und das Volk mit ihm. Und dann sehen wir wieder, wie Gott handelt. Tatsächlich hat er Hiskia noch zu seinen Lebzeiten verschont. Und dennoch sehen wir diese Schärfe vielleicht, wie Gott hier handelt, noch einmal in Vers 31. Lass uns auch diesen Vers lesen. Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm geschickt wurden, sich nach dem Wunder zu erkundigen, das im Lande geschehen war, da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit kund würde alles, was in seinem Herzen sei. Damit kund würde alles, was in seinem Herzen sei. Aber haben wir es gehört? Da verließ ihn Gott. Auch hier handelt Gott an Hiskia, indem er ihn einen Moment allein ließ. Und wir wissen, was Hiskia daraus machte. Er offenbarte alles, was er hatte. Er öffnete die Schatzkammern, er öffnete die Waffenkammern, er zeigte seinen Feinden, wie viel Geld er hatte, um Kriege zu finanzieren, um Dinge zu kaufen, um Handel zu betreiben. Er zeigte seine Waffen, er zeigte seine Pferde. Es war im Krieg sehr wichtig zu wissen, wie viele Pferde der Gegner bestücken konnte, wie groß die Kavallerie war. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Provokation, Sanherib 2000 Pferde besetzen zu wollen. Vielleicht waren es die Pferde, die mangelten, vielleicht die Reiter. Hiskia, in diesem Moment, wo er allein war, zeigte alles. Und dann wurde offenbar, was in seinem Herzen war. In dieser Beschreibung, ich hatte es schon erwähnt, wird wieder zum zweiten Mal recht kurz abgehandelt, welches Wunder Gott hier tat. Der Fokus, das Licht in dieser Geschichte hier, im zweiten Buch Chronik, bleibt auf Hiskia. Der Blick ist darauf, wie Hiskia nun damit umging, dass er reich war. Nun, er wurde hochmütig, er wurde arrogant, er hat sich gedemütigt und er hat Gnade von Gott empfangen zu seinen Lebzeiten. Das Brennglas, wenn wir es einmal so sagen wollen, bleibt hier auf Hiskia. Keine Nebengeschichten, nichts drumherum. Und dabei entdecken wir ein ganz einfaches und ein sehr wichtiges Prinzip des Handeln Gottes. Das allerdings, muss man auch fairerweise sagen, vielen Menschen manchmal Kopfzerbrechen bereitet. Nämlich die Frage, welche Konsequenzen haben eigentlich unsere Taten? Wir kennen zum Beispiel von David, dass er nach seinem Ehebruch mit Bathseba und dem Mord an Usia sein Haus für sein Leben lang in Krieg und in Verfolgung wiederfand. Das Prinzip ist leicht zu erkennen. Auf der einen Seite ist die Sünde und auf der anderen Seite sehen wir, dass Sünde Folgen hat. Und schwere Sünden haben nun auch krasse Auswirkungen. Hier bei Hiskia, da lernen wir aber auch noch etwas Neues kennen, nämlich die andere Seite der Medaille, wenn ich es einmal so sagen darf. Wenn ein Mensch wie Hiskia sein Leben lang so viel Gutes tut und so stark auf Gott ausgerichtet war, dann belohnt Gott auch dafür. Gehorsam wird bei Gott auch belohnt. Zwar haben wir manchmal die falsche Brille auf, um die Belohnung zu erkennen, weil wir vielleicht meinen, Belohnung müsste nach unseren Regeln ablaufen, dann verdunkelt unsere sündige Natur den Blick auf Gottes Barmherzigkeit und auf sein Handeln. Manchmal denken wir auch, dass all die Belohnung für unsere guten Taten zu Lebzeiten ablaufen müsste. Aber auch das ist falsch. Ja, gar weit gefehlt. Belohnung wird oft, in vielen Fällen, tatsächlich erst im Himmel erfolgen. Das schlimmste Problem, das wir mit dieser Frage haben, ist, dass wir oft bei den falschen Dingen denken, dass uns Gott jetzt belohnen müsste. Dass wir gar den Blick nicht darauf haben, was ist denn nun Sünde und was ist zur Ehre Gottes. Viel zu schnell sind wir Menschen geneigt zu sagen, das war doch gut, nun Gott, belohne uns. Und manchmal neigen wir auch zu der anderen Seite, dass wir Gott gar nicht als den barmherzigen, belohnenden Gott erkennen wollen. Dass wir denken, alles gleitet nur so an uns vorbei, wie in einem Film. Und was auch immer geschieht, ob links, ob rechts, das ist doch egal. Am Ende steht da ein Leben im Himmel und was hier passiert, ist doch egal. Aber auch diese Einstellung vermisst die Erkenntnis, dass Gott auch den Gehorsam belohnt. Und so manche kleine und große Gnade zu unseren Lebzeiten, war nichts anderes als dass Gott zu seinem Wort steht und belohnt, was wir in unserem Leben getan haben. Und Hiskia belegt uns dies doch im Grunde sehr gut. Wir wissen, dass sein Leben um 15 Jahre verlängert wurde. Und nun, wir wissen auch, dass Hiskia darum bat. Er wollte eins tun. Er wollte Gott weiter anbeten. Und wie hat er argumentiert? Hat er nicht gesagt, und wer kann Gott schon anbeten, außer den Lebenden? Gott, lass mich leben, damit ich dich anbeten kann. Und Gott erhörte dieses Gebet. Er hörte die Tränen und er sah die Worte. Und er sah die Tränen und hörte die Worte Hiskias. Und er schenkte ihm noch 15 Jahre zu leben. Das lesen wir zwar so nicht ausführlich im zweiten Buch Chronik, aber sehr ausführlich in Jesaja 39 und im zweiten Buch Könige, wie wir es heute in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Ich will es einmal gar nicht beurteilen, sondern einfach stehen lassen. Hiskia betete, Gott erhörte das Gebet und schenkte ihm eine Verlängerung des Lebens. Und Hiskia, hier sind wir wieder in unserem Abschnitt, vergalt diese Wohltat nicht und erregte dadurch Gottes Zorn. Wir kennen keine anderen Details, wir wissen nur, dass Gott, dass Gottes Strafe das ganze Land erfasste. Erinnern wir uns noch an die Szenen, wo das ganze Volk wie ein Mann hinter Hiskia stand, als die Assyrer anrückten. Auch da war König und Volk eine Einheit. Jetzt hatte Hiskia gesündigt und sein Volk stand wieder mit ihm. Aber auch bei all diesem Fehler, bei all diesem Schlamassel, das Hiskia verursachte, vergessen wir dennoch nicht. Das Prinzip galt weiterhin. Gott belohnte den Hiskia. Sein Gehorsam, seine Treue, seine Ausrichtung, die Ehre Gottes zu suchen, die wurde von Gott belohnt. Machen wir nicht den Fehler, daraus abzuleiten, dass wir in irgendeiner Weise von Gott etwas fordern können. Es gibt kein Prinzip, dass wir zu Gott sagen können, hier und da, da haben wir doch etwas gut gemacht. Wir wollen nun etwas von dir haben. Und schauen wir auch mal bei Hiskia genau hin. Im Grunde hat er nie etwas von Gott gefordert. Er hat nicht gefordert, dass Gott jetzt für seine guten Taten ihm in irgendeiner Weise belohnte. Sondern es war doch so, dass er voller Verzweiflung zu Gott trat. Dass er in, wir nennen das heute vielleicht eher, in Demut dieses Gebet betete. Dass er sich zu Gott wandte und alles von ihm erwartete, aber eben nicht sich darauf berief und sagte, habe ich nicht, als die Assyrer kamen, dies und das getan? Es ist nicht das, was den Hiskia oft auch von unseren Gebeten unterscheidet oder von unseren Gedanken, wenn wir in diese Gebete gehen. Ist es nicht so, dass wenn wir zu Gott beten und um etwas fragen, nicht eigentlich unsere Gedanken da beginnen, dass wir sagen, ist es nicht gut zu beten? Ist es nicht gut, zu Gott zu gehen? Mache ich nicht richtig hier, zu ihm zu gehen? Und all meine Gedanken sind darauf ausgerichtet, könnte die Belohnung nicht ein bisschen mehr so aussehen oder mehr so? Ist es nicht so, dass wir im Grunde in diesen Gebeten dazu tendieren, von Gott etwas zu fordern, dass wir unsere Taten ganz genau vor Augen haben, dass wir, wie er vergelten sollte, ganz genau vor Augen haben. Aber liebe Geschwister, nicht Frechheit, nicht Kühnheit, nicht Schlauheit, nicht Rhetorik, noch irgendetwas ist der Schlüssel zu einem erhörten Gebet, sondern allein Demut. Wir wissen doch, wenn wir irgendwann einmal den ersten Petrusbrief gelesen haben, einen dieser Verse, der immer wieder zur Demut eingeprägt wird, schon den Jungen. Ist nicht so, dass der Schlüssel zu Gottes Herz Demut ist und nicht Arroganz? In 1. Petrus 5, da heißt es doch, Gott widersteht den Hoffärtigen, den Arroganten, den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und dieses Prinzip sehen wir doch bei Hiskia auch sehr gut. Den Demütigen, denen hat Gott Gnade gegeben. Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Behalten wir immer im Sinn, dass es von diesem Prinzip, das Gott auch belohnt, weit weg ist zu denken, dass Gott alles hier auf Erden belohnt. Wir sehen zwar dieses Prinzip auch im Neuen Testament. An vielen Stellen lesen wir, dass Gott für unsere Taten uns auch belohnen wird oder beurteilen wird, in irgendeiner Art und Weise. Aber machen wir nicht den Fehler, dass alles hier noch zu Lebzeiten passieren wird. Viele Dinge in unserem Leben, die wir zur Ehre Gottes tun, die werden irgendwann dann einmal am Ende unseres Lebens im Himmel uns zur Belohnung gereichen. Mir drängt sich immer so auf, dass es fast so etwas wie ein Prinzip gibt, wenn wir all die Belohnung für unser Leben schon zu Lebzeiten empfangen haben. Was bleibt denn dann noch für den Himmel? Wenn wir jemanden finden, der sehr stark auf das jetzige Leben orientiert ist, dann nennen wir das, jemand ist auf das Diesseits bezogen. Ich weiß nicht, ob jedem dieser Begriff so klar ist. Das Diesseits, das ist das, was wir zu Lebzeiten erleben. Das ist das, was um uns herum geschieht. Und es gibt viele Menschen, die in ihrem Leben hauptsächlich diesseits bezogen sind. Das heißt, dass sie denken, dass im Grunde alles zu Lebzeiten abgehandelt wird. Dass sie sehr stark auch erhoffen, dass Gott ihnen in ihrem Leben Gnade erweisen wird. Die andere Seite, das Gegenteil dazu ist, es gibt auch viele Menschen, die fast in einer Ignoranz durch dieses Leben gehen, weil sie sehr jenseits orientiert sind. Das Jenseits ist das, was nach diesem Leben kommt. Wir sagen auch dazu, das Leben im Himmel. Jenseits von diesem Leben, fern. Und interessanterweise entdecken wir Hiskia in seinem Leben, dass er eine ganze Zeit lang sehr auf das blickte, was nach seinem Leben kam. Sehr auf das, wie Gott handeln wird. Und erst zum Ende seines Lebens, da entdecken wir, dass er im Grunde sehr auf das Diesseits ausgerichtet war. Dass er sehr stark erwartete, dass zu seinen Lebzeiten alles abgehandelt wird. Hiskia ist ein gutes Beispiel dafür, dass er auch im Grunde in seinem Blick darauf, was zukünftig passieren würde, noch eine etwas verschwommene Vorstellung hatte. Ich will an dieser Stelle noch einmal einen kleinen Schwenk machen, einen Blick, wie stellte Hiskia sich eigentlich vor, was nach seinem Leben passierte. Nun, wir wissen ja so, dass er in seinen Worten sagte, wenn ich einmal nicht mehr bin, wenn ich nicht mehr lebe, dann kann ich Gott auch nicht mehr anbeten. Worauf blickte er? Er sagte, wenn ich tot bin, wenn mein Körper schläft, wenn er im Scheol ist, dann kann ich Gott nicht mehr anbeten. Das erscheint uns vielleicht etwas primitiv. Denn wir wissen doch nun ja, nach dem Tod, da kommt noch etwas. Aber es war gar nicht so unüblich für die Menschen der damaligen Zeit, dass ihr Blick und ihre Information darüber, was nach dem Leben kommt, noch gar nicht so gut ausgebildet war wie unser Wissen. All die Dinge, die wir kennen, die kannten sie noch nicht. Hiskia war auch in diesem Blick gar nicht alleine. Ich möchte uns einmal zwei Zitate aus dem Alten Testament nennen, mit denen wir sehen können, wie man denn damals das sich so vorstellte. Einmal aus Prediger 9, den Vers 10. Dort heißt es, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Alles, was wir tun sollen, voll Power. Und dann geht's weiter. Denn im Totenreich, dahin du gehst, ist kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Das beschreibt so in etwa, was man sich damals vorstellte, wie es so in dem Totenreich aussehen sollte. Hiskia war da gar nicht allein. Keine Wirtschaft, kein Wirtschaften im Sinne von Wirtschaften wie ein Unternehmen. Kein Planen, keinen Haushaltsplan, keine Wissenschaft, keine Forschung, keine Ingenieure. Kann man das sagen, keine Lehrer, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Das war die Vorstellung. Es klingt fast so wie einfach nur schlafen. Nichts, da ist nichts mehr. Keine Steuerprüfung, keine Schlauheit, nichts mehr. Wenn wir genau hinschauen, unterscheidet sich das etwas von Hiskia, denn der Prediger hat hier nicht gesagt, dass keiner Gott anbetet. Aber er hat gesagt, kein Handeln mehr passiert dort. Und selbst wenn wir einmal aus Davids Mund ein Zitat nehmen, der ja nun wirklich auch einen Blick über das Leben hinaus hatte, er sagt in Psalm 6 zum Beispiel, denn im Tode gedenkt man deiner, gedenkt man Gottes nicht. Wer wird dir im Totenreich Lob singen? Als Frage. Wer wird dir im Totenreich Lob singen? Klingt das nicht auch so, als hätte David hier den Blick ganz auf das Leben hier auf Erden gerichtet? So wie er es in Psalm 6 gesagt hat, wer wird hier im Totenreich Lob singen? Nun, David war selbst davon überzeugt, dass die Anbetung auf Erden erfolgen sollte. Er hat ja nun auch viel zur Anbetung, auch zur Anbetung, die wir heute noch kennen, dazu beigetragen. Schöne Lieder erfunden, gedichtet, Gott zur Ehre. Aber wir müssen einfach eines erkennen. Die Menschen damals hatten nicht die Erkenntnis, wie wir sie heute hatten. Es gibt bestimmte Dinge im Alten Testament, die müssen wir zuerst einmal so sehen, dass vieles erst später offenbart wurde. Wir nennen das dann beim Bibellesen eine fortschreitende Offenbarung. Die Menschen haben immer und immer mehr zu einem Thema erfahren, geoffenbart bekommen von Gott. Vieles in der Bibel entdecken wir nun einmal erst, wenn wir weiterlesen. Und so ist es mit einigen Beispielen. Zum Beispiel mit dem Thema Auferstehung. Es ist doch so, dass das größte Kapitel über die Auferstehung im Neuen Testament steht. 1. Korinther 15. Es war einem Hiskia so nicht bekannt. Teile davon konnten sie erhaschen, aber nicht alles. Wir sehen, dass in der Bibel immer wieder Erkenntnisse eben manchmal erst später gegeben werden. Und so war auch hier die Vorstellung von den zukünftigen Dingen noch nicht so, wie wir das heute vielleicht kennen. Wir leben in einer Art vornehmer Luxus. Wir haben die Bibel als Gottes Offenbarung geschlossen vor uns. Wir wissen, alle Offenbarung ist durch sie gegeben. Sollte ja im Grunde der komfortabelste Zustand sein, den wir kennen. Und doch beschweren sich viele darüber, dass zu viel darin steht. Und manchmal zu viel geoffenbart wird und dass es mühsam ist, sich durch die Bibel zu arbeiten. Nehmt es für einen Luxus und für einen Komfort, dass wir in der Bibel forschen Dinge, forschen können aus einer geschlossenen Offenbarung. Dass wir alles zu allen Themen finden können. Und wenn wir zur Anbetung Gottes einmal weiterlesen wollen, vielleicht bis ganz an das Ende der Bibel, dann sehen wir doch, dass wir eigentlich gerne Hiskia hier korrigieren würden und sagen, nein, Hiskia, mit dem Lob singen, da warst du nicht richtig. Dein Blick war darauf, dass wir Gott auf Erden Lob singen sollen. Aber da ist noch was. Es kommt noch mehr. Es wird auch ein Lob singen Gottes im Himmel geben. Es gibt vornehmlich 4 Kapitel in der Offenbarung, wo dies betont wird. Kapitel 5, 14, 19 und 20. Und ich möchte uns jetzt eine Passage aus Offenbarung 19 lesen und wer mag, kann dies gerne mitlesen. Und hören wir jetzt vor allem einmal darauf, wie Gott angebetet wird, wie ihm Lob gesungen wird. Offenbarung 19, wir lesen ab Vers 1. Ich nehme noch einmal hier die richtige Übersetzung. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und nochmals sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf in alle Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Tatsächlich werden wir im Himmel Gott anbeten und loben. Also heute brauchen wir nicht mehr zu denken, dass wir nach unserem Tode Gott nicht mehr anbeten können. Das ist sehr wohl möglich. Und es wird sehr lange noch möglich sein. Es ist vielmehr so, dass die Macht Satans gebrochen sein wird. Und dass die Anbetung Gottes anders sein wird als auf Erden. Nicht mehr gestört von der Sünde. Ja, wohl so, und das ist vielleicht eine sehr gewaltige Beschreibung auch dafür, wie wir Gott anbeten werden. Es ist im Übrigen eine der ganz wenigen Stellen, wo das Wort Halleluja in der Bibel vorkommt. Im Neuen Testament ausschließlich in dem Buch Offenbarung. Diese Anbetung, dieser Lob gegen Gott. Das ist eine große Stelle und eine große Anbetung. Aber lassen Sie uns noch mal einen Sprung zurückgehen. Einen kleinen Sprung auf dieses Wunder. Nun, im zweiten Buch Chronik haben wir ja nicht viel von diesem Wunder gehört. Aber haben wir uns nicht vielleicht auch gefragt, warum hat Gott eigentlich hier ein so großes Wunder für im Grunde eine so kleine Krankheit? geschehen lassen? Warum hat er die Zeit zurückgedreht? Warum hat er die Planeten verschoben? Wenn wir die Sonnenuhr hier nehmen, deren Zeiger zurückgingen, heißt das nichts anderes, als dass Planeten verschoben werden mussten. Dass der Schatten anders fallen musste auf diese Uhr. Und es war doch ein gewaltiges Wunder, wenn wir das einmal vorstellen, uns heute vorstellen würden, dass wir alle in einer falschen Zeit sitzen würden. Dass es jetzt einfach 10 Minuten später wäre. Die einen würden sich freuen, weil sie die letzten 10 Minuten der Predigt noch einmal hören könnten. Die anderen würden sich ärgern, weil sie 10 Minuten länger dauern würde. Wenn wir sagen, es sind 10 Minuten. Was wir nur genau hier wissen, sind, dass es 10 Stufen auf dieser Uhr waren. Ich muss ehrlich sagen, in diesen ganzen Forschungen haben sich viele um diese Frage gedrückt, ob es Minuten oder Stunden an dieser Stelle sind. Das heißt in der Bibel nur 10 Stufen. Ich kenne die Sonnenuhr nicht persönlich. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es 10 Minuten sind. Es könnten aber auch 10 Stunden gewesen sein. Dann müssten wir sogar noch mal zu diesem Gottesdienst anreisen. So oder so bleibt es ein großes Wunder. Die Uhr wird zurückgedreht. Und im Grunde würden wir doch heute sagen, naja, Hiskia war krank zum Tode. Woher kommt diese Krankheit? Wir wissen, sie kann ja nur von Gott kommen. Denn er ist der Herr über Leben und Tod. Und jetzt zu sagen, nein, Hiskia lebe 15 Jahre länger, welches Wunder ist dazu nötig? Ein kurzes Wort Gottes und es ist geschehen. Warum noch dazu ein Wunder? Warum noch dazu ein Zeichen? Menschlich betrachtet finden wir das vielleicht etwas zu gewaltig. Aus geistlicher Perspektive wissen wir, für Gott ist das ganz sicher ein Klacks, dies zu tun. Sowohl die Heilung als auch dieses Wunder. Eine Kleinigkeit, alles zurückzuschieben. Aber aus der Perspektive Gottes hat es noch etwas anderes zu bedeuten. Denn es zeigt uns deutlich die Allmacht Gottes vor Augen. Und es zeigt uns auch, dass und wie Gott über seine Schöpfung herrscht. Wie leicht, wie einfach es ihm ist, die Dinge zu verändern. Wir sehen in diesen Passagen, wie Hiskia immer schwächer wird. Mit allem, was er tut, wird im Grunde immer mehr offenbar, was tatsächlich in seinem Herz steckt. Und ganz am Ende dieser Passage, naja, da lesen wir es ja. Gott ließ ihn allein, damit offenbar würde, was in seinem Herzen steht. Und parallel dazu lesen wir immer mehr von der Größe und von der Stärke Gottes. Das ist die eigentliche Kernaussage dieses Wunders und dieser Heilung. Wir sehen, wie Gott handelt, wie er mächtig regiert. Ich glaube, dass wir heute, gerade in unserer Gesellschaft, gerade an dieser Stelle sehr oft eine falsche Botschaft sehen und aufnehmen. Jeden Tag sehen wir die Errungenschaft der Menschen. Die Errungenschaften der Menschen, sagen wir es einmal so. Und denken, gut gemacht, Mensch. Das ist eine gute Erfindung, dass wir Licht haben in diesem Raum. Es ist nicht toll, es ist Komfort, wir heizen den Raum, wir haben vieles um uns herum. Und es gibt 2 Dinge. Wir können es so sehen, dass wir sagen, gut gemacht, Mensch. Und im Grunde, wenn wir ehrlich sind, tendieren wir doch alle dazu. Wir tendieren doch dazu, jeden Tag vieles hinzunehmen. Als Menschen gemacht, als Menschen geformt. Es ist nicht unser Haus, in dem wir leben, das wir vielleicht mit unseren eigenen Händen gebaut haben. Es sind unsere Kleider, die wir ausgesucht und gekauft haben. Es ist unser Essen, das wir auf den Tisch stellen, das wir vielleicht selbst angebaut haben. Aber es ist eine gefährliche Nachricht, wenn wir uns auf unser Haus verlassen. Nur 10 Minuten bei einem Erdbeben mittlerer Stärke gibt es nicht mehr unser Haus. Alles, was deine Hände geschaffen haben, ist dahin. Fluten, Wetter, was auch immer, diesen Stürmen. Viele Menschen haben viel verloren Und das ist doch die Frage, was verlieren wir denn in unserem Leben? Was können wir verlieren? Ist es unser Haus? Ist es unser Geld? Hiskia, wer lebt in dieser Gefahr? Das können wir sicher sagen. Und wenn wir einmal genau hinschauen, und ich zitiere hier einmal aus Jesaja 39, als Jesaja den Hiskia fragt, was haben Sie denn in deinem Haus gesehen? Jesaja 39, Vers 4. Da sagt Hiskia, und achten wir einmal auf diese kleinen Wörtchen, diese besitzanzeigenden Fürwörter, Possessivpronomen. Was sagen die uns? Wem gehört was? Und in diesem Vers heißt es, alles, was in meinem Hause ist, haben sie gesehen. Und es gibt nichts, das ich ihnen nicht gezeigt hätte von meinen Schätzen. Na, Hiskia, hast du die wichtigste Lektion verpasst? Wessen Schätze lagen denn da in deinen Schatzkammern? In der Gefahr stehen wir doch heute nicht, oder? Es will doch keiner von uns, was er hat, als seinen Schatz bezeichnen. Selbst Hiskia, der wirklich mit einem guten Vorwort belohnt wird, versagt auf diesem letzten Stück. Gottes Schätze wurden seine Schätze. Es war Raub. Wir haben heute in der Gesetzeslesung von dem reichen Jüngling gehört. Es war Raub. Gottes Reichtümer wurden seine Reichtümer. Er hat sie für sich genommen. All seine Hoffnung, all sein Vertrauen war auf seinen Reichtümer. Hiskia war sogar so arrogant, dass er seinen Feinden seine Waffenkammern öffnete. Wir können schnell sagen, so extrem sind unsere Gedanken ja nicht. Aber wo sind denn unsere Gedanken? Wo ist denn unser Vermögen? Wir sind doch letzten Endes alle auch in der Gefahr, stolz und hochmütig zu werden. Ich möchte hier noch einmal an den Prediger erinnern. Menschen, die nicht so viel Vermögen haben, werden oft sehr arrogant wegen ihres Wissens, wegen der Weisheit, wegen das, was in ihrem Kopf vorgeht. Man kann sehr, sehr arrogant und verletzend sein, wenn wir unsere Weisheit und unsere Schlauheit für uns rauben und sie gar gegen andere verwenden. Es ist so eine Art Gesellschaftsspiel, in dem wir leben, dass wer schlau ist und eine gute Rhetorik besitzt, sozusagen einen Freibrief hat in dieser Gesellschaft, über jeden mit geschickten Worten und böser Absicht seine Weisheit schlau hervorzubringen und andere Menschen zu verletzen. Natürlich ist das schwer zu beweisen und nachzuweisen, was hier wirklich kaputt gemacht wurde. Gerade junge Menschen tendieren dazu, wenn sie in der Schule sitzen, ihre Weisheit, ihre Schlauheit anderen Schülern gegenüber auszunutzen. Mein Vermögen, mein Wissen, meine Schulbildung. Denkt an Hiskia. Wenn in eurem Schatzhaus vielleicht keine Häuser sind, keine Vermögen, vielleicht ist es eure Weisheit, vielleicht ist es eure Arroganz, vielleicht ist es euer rechter Oberarm, der gut trainiert, viele Hanteln gestemmt hat und dann auf einmal mein Schatz ist, meine Kraft. Vielleicht ist es, wenn wir ein bisschen stärker werden und unseren großen Bruder besiegen können, leicht ihm eine reinzuhauen. Um einmal zu zeigen, wie stark ich bin. Meine Schätze, meine Stärke. An dieser Stelle hat Hiskia versagt. Aber er hat uns auch gezeigt, worin die Lösung ist. Er hat uns auch gezeigt, wie gut und wie wichtig es ist, sein Volk hinter sich zu stellen mit einem Blick. Und ich möchte damit für heute schließen. Das Gute, was wir von Hiskia gelernt haben, ist der Blick darauf, dass alle Rettung von Gott allein kommt. Rettung kommt nur dadurch, dass Gott selbst eine Lösung geschaffen hat. Hiskia kannte nicht von Jesus, weil er über ihn lesen konnte, wie wir heute. Aber er wusste, dass Gott rettet. Der Name Jesus sagt uns nichts anderes, als dass Gott rettet. Er ist der Erretter für unsere Fehler, für unsere Sünden, für unsere Vergehung. Er macht uns zum Verwalter seiner Güter. Es ist sein Schatzhaus. Das ist Jesu Schatzhaus, das wir verwalten. Und es ist nach den Prinzipien von Jesu Schatzhaus, nachdem wir beurteilt werden, nachdem wir Gnade empfangen können. Bleiben wir in ihm, schauen wir auf ihn, dann können wir wegschauen von unserer Not, aber wir können auch wegschauen von unserem Reichtum. Wir können auch loslassen, was uns bindet an andere Götter. Wir können hinschauen auf den Gott, der der wahre Eigentümer unseres Vermögens ist und der auch der wahre Eigentümer von Hiskias Kraft, von seiner guten Herrschaft war. Nicht Hiskia hat sein Volk beschützt, es war Gott allein. Alle Rettung kommt allein von Gott. Amen.